SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wohnen ist zu teuer, in der Stadt jedenfalls, ob zur Miete oder im Eigentum. Es fehlt Wohnraum, wir brauchen neue Wohnungen, viele, möglichst schnell. Nur wo? Eher als Neubauten auf der grünen Wiese oder als Nachverdichtung in der Stadt? Alles wichtige Fragen, aber vielleicht gibt es noch eine, die man mal vorziehen könnte, nämlich wie wollen wir denn wohnen? Mit wem? Zu wie viel? In was für einer Umgebung? Klare Vorstellungen hat da der Stuttgarter Verein Neuer Norden. In ihm haben sich verschiedene Initiativen zusammengetan, um innovatives Arbeiten und Wohnen in Stuttgart einen deutlichen Schritt voranzubringen. Und zwar in einem konkreten großen Wohn- oder auch Bauprojekt. Die zwei Vorstände von Neuer Norden sind heute unsere Gäste. Lehmann Altinisik und Anja Abele. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo.
Wenn wir einen deutlichen Schritt vorankommen müssen, Ihrer Auffassung nach, beim Wohnen, haben wir vergessen, uns zwischendurch zu fragen, wie wir leben und bauen und wohnen wollen? Also gelten überholte Standards? Was meinen Sie?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Entwicklungen, die sich abzeichnen, die sich im Wohnen die letzten Jahrzehnte, also was den Wohnraumverbrauch zum Beispiel angeht, die sich abzeichnen, aber auch die Situation des Wohnens, die sich sehr stark dahingehend verändert hat, dass es mittlerweile zum Beispiel in Stuttgart 50% aller Wohnungen von Einzelpersonen bewohnt werden, also Einzelhaushalte sind. Und da glauben wir schon, dass es einen Gegenentwurf braucht, der vielleicht nicht das klassische Familienwohnmodell oder das Einzelfamilienhaus auf dem Land ist, sondern in der Stadt auch ein anderer sein kann.
Was zum Beispiel gehört abgeschafft oder verändert?
Zum einen ist unser Flächenverbrauch wirklich sehr, sehr groß. Zum anderen sind die Grenzen immer sehr stark abgesteckt. Also dieser Zaun vor dem Garten oder dieses rein Private und das rein Öffentliche. Es braucht auch diese Vermischung von halböffentlichen Räumen und die Begegnungspunkte, wo man auch nochmal kommunizieren kann und auch mal mitkriegt, wie es dem anderen geht. Und das nicht nur so auf die Schnelle, sondern vielleicht auch auf dem Flur, dass da eine Sitzecke ist und man sich unterhalten kann oder eine gemeinsame Nutzung wie eine Waschküche oder die Werkstatt, die viele Leute nutzen können, sowohl in dem Wohnprojekt als auch in der Nachbarschaft, dass es mehr Begegnungen gibt.
Wir haben schon ein bisschen gerade Ihre Ideale so angerissen und was da rausklang war, man sollte offener wohnen und kleiner auch. Es gab die letzten Jahre ja diesen Trend der Tiny Houses, der winzigen Häuser, in denen so minimalistisch orientierte Leute offenbar auf wenigen Quadratmetern sehr glücklich sind. Wäre das für Sie auch was? Ist kleiner, feiner?
Ja, das ist eigentlich ein Grundprinzip unserer Initiative gewesen, dass man auf wenig Quadratmetern eine höhere Lebensqualität haben kann als auf vielen Quadratmetern und dass man sich tatsächlich darauf besinnt, was man eigentlich braucht. Also dieses Minimalismusprinzip ist für uns ein sehr wesentlicher Faktor, wie wir unseren Wohnraum erstmal gestalten wollen.
Wie wenig ist denn wenig?
Also unsere Grundquadratmeterzahl sind die 25 für Erwachsene und 15 für Kinder und noch zusätzlich 5 Quadratmeter an Gemeinschaftsfläche.
Ich sag gerade noch mal zwischendurch, dieses Projekt Neuer Norden, das ist erst im Entstehen begriffen. Also es gibt diese Häuser oder dieses Haus noch nicht. Und wir reden eben drüber, worauf es hinauslaufen soll und was da alles für Gedanken und welche Arbeit da einfließt. Zu den drei Gruppen, die sich zu Neuer Norden zusammengeschlossen haben, gehört auch eine namens Kommünle. Die entstand aus einer Gruppe von 2 Dutzend Leuten, die bei gemeinsamen Urlauben auf einem Gehöft in Frankreich ihrer idealen Wohnform nahegekommen sind. Dieses Kommunale, teilen Sie das auch, das Ideal?
Also ich würde sagen, dass es tatsächlich, also dass wir auch darin die Qualität sehen, dass es eine ganz große Bereicherung ist, wenn eben verschiedene Leute zusammen sich eine Fläche teilen, weil es ja doch tatsächlich so ist, man kann ja beispielsweise, wenn man in der Wohnung ist, immer nur ein Zimmer benutzen in dem Moment. Und warum nicht auch über Space Sharing so nachdenken, dass man Räume ja auch unterschiedlich nutzen kann zu unterschiedlichen Tageszeiten, aber auch, dass es eben sich bereichern kann in so einem Wohnprojekt, wenn beispielsweise Leute dort auch arbeiten und wohnen und sich das auch da von den Räumlichkeiten mischen kann. Und ich denke, da ist zum Beispiel die Gruppe Kommünle oder die Mitglieder dieser Gruppe für uns ein sehr starker Input, weil da viele daran interessiert sind, gerade auch das Arbeiten ins Wohnen zu integrieren.
Sie haben nun in dem Wohnprojekt sogenannte Clusterwohnungen für diese Zwecke vorgesehen. Was sind Clusterwohnungen?
Also Clusterwohnungen ist eigentlich eine Erweiterung der bekannten WG, würde ich sagen. Es geht eben darum, dass man schon einen individuellen Raum hat, wo man auch mal die Tür zumachen kann und wo man vielleicht auch eine kleine Teeküche drin hat, wo man sich seine grundlegenden Essen und so weiter kochen kann, aber dass es eben auch einen Anschluss gibt an einen geteilten Raum. Es könnte beispielsweise eine größere Küche dann sein, wo eben dann alle, die mit diesen kleinen Einheiten um diese oder in dieser Clusterwohnung sortiert sind, dann Zugriff haben und sich das eben teilen.
Und wo sind die Grenzen, die man ja doch für sich haben will? Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass mit zunehmendem Alter oder auch wenn man kein Student mehr ist oder Lehrling oder so und eine Familie gründet, dass man nicht mehr in WGs wohnt, sondern dass man wirklich seinen abgeschlossenen Raum haben möchte. Denken Sie, das ist überholt oder lässt sich das regeln in Ihren Clusterwohnungen?
Also ich denke, dass das von Typ zu Typ sehr unterschiedlich ist. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich auf eine abgeschlossene Wohnung zurückziehen wollen. Aber es gibt auch Leute, die den Vorteil sehen darin, dass es so eine gemeinschaftliche Fläche gibt. Also zum Beispiel, wenn man als Familien sich eine Clusterwohnung teilt, kann man zum Beispiel ein gemeinsames Spiel Bereich haben oder eine Aufsichtsperson, die nach mehreren Kindern gleichzeitig guckt oder ganz anders, dass man an irgendeinem Thema gemeinsam arbeiten möchte und sich dann in diesem gemeinschaftlichen Bereich trifft. Schlussendlich hat ja trotzdem jeder seinen abgeschlossenen Bereich mit seinem Schlafzimmer oder manche Clusterwohnungen sind mitten im eigenen Bad, manche sind ohne eigenes Bad. Das wird sich erst herauskristallisieren, wie wir das als Gruppe haben wollen, wie unsere Bedürfnisse sind und wie auch die Bedürfnisse von zusätzlichen Personen gesehen werden.
Und sind diese gemeinschaftlichen Räume dann fest oder arbeiten Sie dann, ich versuche mir das gerade so vorzustellen, sind das dann auch bewegliche Wände oder Räume, die Ihren Zweck je nachdem verändern?
Ich glaube, der Wunsch besteht auf jeden Fall. Also wir möchten gerne Gemeinschaftsräume haben, die sich umnutzen lassen und auch eben anpassbar sind an die aktuelle Situation der Bewohner.
Und wie massenkompatibel, würden Sie jetzt sagen, ist das Konzept? Entspricht es grundsätzlich menschlichen Ansprüchen und Bedürfnissen? Oder sind Sie jetzt als Bewohner, Sie mit Ihrer Gruppe, eher eine spezielle Klientel?
Also wir merken sowohl an dem Interesse der Menschen, die uns ansprechen, dass wir hier ein aktuelles Thema treffen oder ein Bedürfnis auch treffen. Aber auch wenn wir uns jetzt umschauen, in der Thematik ist mittlerweile sehr viel im Wandel. Es gibt sehr viele Beispiele, die da gerade in den letzten Jahrzehnten realisiert sind, die sehr gut zeigen, dass das tatsächlich ein Thema der Zeit ist und dass diese Fragestellung für sehr viele Menschen nach dieser Frage des Lebens existiert im Moment.
Das ist ja vielleicht auch so ein Wiederaufgreifen von älteren Wohnformen, ne? Also zum Beispiel gehört ja auch dazu, Sie haben jetzt das Beispiel Kindererziehung oder Kinderbeaufsichtigung genannt, dass man sich gegenseitig auch unterstützt, was halt früher vielleicht die Mehrgenerationenfamilie übernommen hat in einem Haus. Mhm. Wie könnte man sonst noch so eine Unterstützung sich vorstellen, die ja offenbar auch zu den Prämissen gehört?
Also tatsächlich ist dieses Thema Kochen und Essen für uns auch immer sehr wichtig gewesen. Also vor Jahren hatte ich zum Beispiel eine kleine Einrichtung für verschiedene junge Leute, die dann zu einer Mensa vorbeigekommen sind. Und das war immer ein sehr schönes Zusammentreffen. Und es gibt einfach Leute, die nicht so gerne kochen und die darauf dann immer wieder sich berufen können.
Im Erdgeschoss soll Gewerbe einziehen, ne? Sie denken also an eine Mischnutzung. Das ist nochmal so ein Prinzip, was früher üblich war und von dem man zwischenzeitlich abkam. Was ist der Vorteil oder warum, glauben Sie, ist das wieder ein Trend?
Also es ist, glaube ich, für uns vor allem eine Möglichkeit, uns mit dem Viertel zu verbinden, in dem wir später realisiert sind, weil wir glauben, dass dadurch natürlich auch ein Publikumsverkehr möglich ist, aber auch eben Räume möglich sind, wo wir ganz gezielt wollen, dass nicht nur wir die nutzen können, sondern dass es eben auch eine Nutzung durch Anwohner, zum Beispiel Nachbarn oder auch eben mit diesen Arbeitsräumen, dass es zum Beispiel ein Working Space dort geben kann, der auch von außerhalb anmietbar ist oder sowas.
Im September erst offiziell gegründet, ne, der Verein. Mit welchem konkreten Ziel? Es gibt ja bestimmt so eine Formulierung, wie das in drei Sätzen klar ist, was der Verein will und soll.
Also wir wollen erstmal einen Wohnraum schaffen mit einer sehr hohen Lebensqualität, mit einer Gemeinschaft und nicht so stark vereinzeltes Wohnen. Mhm. Wir wollen nicht nur unverbindliche Begegnungen, sondern auch gesichertes Wohnen mit berechenbaren, langfristigen, gleichbleibenden Mieten. Und wir wollen dem Boden der Spekulation entziehen. Was uns auch wichtig ist, ist Wohnen und Arbeiten unter einem Dach zu haben und einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft zu bieten, zum Beispiel mit Veranstaltungsräumen. Auch sehr, sehr wichtig ist uns, dass wir eine neue Architektur schaffen wollen für heutige und zukünftige Bedürfnisse und ein Modellprojekt sein für Klima- und Kreislaufwirtschaft.
Eine Menge Ambitionen sind es. Wie viele Mitglieder bilden den harten Kern so?
So, im Moment sind wir um die 30 aktive Menschen, die sich regelmäßig treffen und einbringen können. Aber wir haben auch 130 Interessierte auf unserer Liste.
Und wie hat der Kern zusammengefunden?
Also wir sind ein Zusammenschluss aus mehreren Gruppen, die sich alle schon mit diesem Thema und dieser Idee beschäftigt haben, die sich dann nach und nach über Zufälle oder schon vorhandene Kontakte kennengelernt und ausgetauscht haben. Und wir haben gemerkt, dass wir eigentlich eine größere Synergie haben, wenn wir uns zusammenschließen.
Ein ökologisches Bau- und Wohnkonzept für mindestens 150 Bewohner wird es dann. Nehmen wir mal dieses Stichwort ökologisch. Was heißt das in diesem Fall?
Also ökologisches Bauen umfasst mehrere Aspekte. Einmal geht es uns darum, dass wir Materialien verwenden, die einen geringen ökologischen Fußabdruck haben. Das heißt, wenig Energie gebraucht haben, bis sie hergestellt wurden. Dass Materialien verwendet werden, die auch gesund sind, also keine Schadstoffe verwendet werden. Dass es ein Wohnhaus wird oder ein Bauprojekt wird, das wenig Energie auch im Betrieb braucht. Und ja, dass man die verschiedenen Aspekte auch der Klimaveränderung von vornherein mitdenkt.
Und dass das für um die 150 Bewohner sein soll, sind Sie jetzt zufällig so viele Mitglieder oder woher kommt diese Zahl?
Also wir sind schon länger mit der IBA im Gespräch, der Internationalen Bauausstellung, die 2027 in Stuttgart stattfindet. Und in den Gesprächen auch mit der IBA wurde zugeraten, dass man auf jeden Fall größer denkt, damit das auch wirklich finanzierbar wird, weil je mehr Wohneinheiten es ist, desto auf so mehr Schultern wird es dann auch verteilt, die Last, und nur dann kann man überhaupt in einer Stadt wie Stuttgart halbwegs bezahlbar bauen.
Stichwort bezahlbar. Wie regeln Sie die Eigentumsverhältnisse?
Also wir haben uns schon relativ am Anfang darauf geeinigt, dass wir nur Mietwohnungen haben wollen, keine Eigentumswohnung. Einfach, weil uns das sehr wichtig ist, dass es keine Spekulationsambitionen oder ja auch, es muss ja nicht von vornherein eine Ambition sein, sondern dass man eben keine Spekulation mit den Wohnungen treiben kann. Es geht uns darum, dass es langfristig für viele Leute nutzbar bleibt und deswegen reine günstige Mietwohnungen.
Das heißt, gehören würde das Ganze dann der Genossenschaft?
Ja, wir werden entweder eine Genossenschaft oder auch ein Mietshäuser-Syndikat, was ein Prinzip ist, was genau sowas auch zum Ziel hat.
Das wäre in Stuttgart, glaube ich, das erste Projekt seiner Art. Haben Sie Vorbilder anderswo in Deutschland oder auf der Welt?
Also es gibt bereits Mietshäuser-Syndikatsprojekte in Stuttgart, aber eine eigen gegründete Genossenschaft, soweit wir wissen, noch nicht. Wir haben aber Vorbilder auf jeden Fall, also zum Beispiel Wogenow oder Wagnisart in München. Wir haben aber auch schon Spreefeld in Berlin mal angeschaut, was uns sehr, sehr gut gefallen hat. Es gibt gerade in Tübingen die Neustadt, AG Neustadt Tübingen, die auch was Schönes in die Richtung plant. Das sind alles gute Vorbilder und Beispiele für uns.
Ist Stuttgart ein günstiger Ort für solche Ideen?
Überhaupt nicht.
Warum nicht?
Also die Grundstückspreise sind sehr, sehr hoch geworden in den letzten Jahren. Also früher, vor 15 oder 10 Jahren, hat der Grundstückspreis von der Miete 8% ausgemacht. Heute bis zu 33%. Das ist wirklich immens viel geworden. Und das verursacht einfach gleich höhere Mieten. Es wurde einfach sehr viel auch in Stuttgart oder in allen größeren Städten in Deutschland wird eben das Geld in Immobilien angelegt, weil es eben auch auf dem Zinsmarkt keine Alternativen gibt, die was Ähnliches ermöglichen. Und dadurch sind die Preise sehr, sehr hoch geworden.
Es ist aber schon spürbar, dass also natürlich dieses Wohnungsthema auch in Stuttgart sehr aktuell ist und auch beispielsweise die Stadt, also der Gemeinderat beispielsweise gerade auch die Bodenpolitik aktiv als Thema hat und zum Beispiel da ganz klar die Tendenz zu sehen ist, dass eben auch die städtischen Grundstücksflächen zum Beispiel auch in Zukunft mehr in Erbpacht nur vergeben werden oder so, weil man eben auch das Ziel hat, dass man als Stadt mitbestimmt, was dort im Bereich des Wohnens passiert und wofür diese Flächen genutzt werden. Und die IBA, die jetzt eben tatsächlich 2027 nach Stuttgart kommt, hat da gerade auch einen sehr großen Fokus in Richtung solcher Projekte, wie wir eines vorhaben. Und wir glauben schon, dass da gerade auch ein neuer Wind in die Stadt zieht.
Also wenn es in Stuttgart klappen kann, dann jetzt im Rahmen der IBA.
Was ist denn der Stand gerade? Also Sie, das Haus gibt es noch nicht. Sie haben auch eigentlich noch kein Grundstück. Haben Sie einen Architekten?
Mehrere.
Mehrere. Schon mal gut. Also im Ernst, was ist, wo stehen Sie gerade?
Also wir arbeiten in einer Kerngruppe, die nennt sich Lenkungskreis. Und wir haben verschiedene AGs, also Arbeitsgruppen für zu den wichtigsten Themen, die uns gerade beschäftigen. Also es ist einmal, was wir viel gemacht haben, war Öffentlichkeitsarbeit und da ist die AG Kommunikation und Design sehr wichtig gewesen. Und dann arbeiten wir immer wieder an unseren Inhalten. Wir haben zum Beispiel Planungsgrundlagen verfasst. Das sind sozusagen Statuten, die immer weiterentwickelt werden.
Was steht da zum Beispiel drin, nur damit man sich's vorstellen kann?
Eben sowas wie die Quadratmeterzahl, was wir pro Person haben wollen und auch, wie wir die Ökologie in unser Konzept einbinden wollen und so weiter. Und auch in der AG Architektur bearbeiten wir sehr viele verschiedene Themen, sei es, was die ganze Umgebung angeht, so wie geht man mit dem Mikroklima um, aber auch welche Grundrisse sind denn eigentlich möglich und was ergibt sich daraus. Und später werden da auch verschiedene andere Themen, zum Beispiel werden wir einen Architekten beauftragen oder werden wir eine Ausschreibung machen und einen Wettbewerb. Solche Themen werden da besprochen. Außerdem haben wir auch Workshops zum Thema Gemeinschaft zum Beispiel. Gibt es sehr, sehr viel zu besprechen, so welche Art von Gemeinschaft wollen wir sein, wie eng soll es sein, wie viel sollte offen sein, und aus den Workshops und auch Vorträgen entwickeln wir uns als Gruppe auch weiter und schärfen die Sinne dafür, was unsere Bedürfnisse sind und wie wir tatsächlich wohnen wollen.
Wie schwierig ist es, da alle Interessen und Neigungen unter einen Hut zu bringen?
Also im Moment ist es eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, es ist bei allen so, dass das total bereichernd ist, gerade weil wir auch in manchen Punkten unterschiedliche Ansichten haben, aber dass es schon eine sehr große Querschnittssumme gibt von dem, was wir als Ziel im Blick haben, und dass eigentlich, wenn es dann mal dazu kommt, dass jemand irgendwo eine andere Meinung hat, dass das eher eine Bereicherung ist, weil man eben nochmal eine andere Sicht dann auf den Punkt vielleicht bekommt und man dann aber sich da mit einer Überarbeitung vielleicht zum Beispiel eines Vorschlags oder so dann wieder auf was einigen kann, was man dann wieder integrieren kann in das Gesamtziel. Und da kommen wir eigentlich im Moment sehr gut voran, mussten uns jetzt einfach auch intern eine Struktur geben, wie wir jetzt auch gerade in den Arbeitsgruppen zum Arbeiten tatsächlich kommen und da eben auch klären, welche Themen sind jetzt auch in der Priorität zum Beispiel. Aber im Prinzip habe ich das Gefühl, wir sind da alle gerade sehr motiviert dabei.
Aber Sie machen es ja nicht hauptberuflich, also das ist ja schon ein ziemlich anstrengender Zusatzposten in Ihrem Alltag, und ich stelle mir vor, das wird dann auch immer kleinteiliger, je konkreter es wird. Wann sind Sie das letzte Mal abends ins Bett gefallen und dachten, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr nach der AG?
Also tatsächlich ist mir das nach einer AG-Sitzung nicht passiert. Das ist eher jetzt im Rahmen von Corona so gelaufen. Aber es ist anstrengend und es ist auch tatsächlich mit Risiko behaftet, weil wir auch viele Gruppen kennen, die sich auf den Weg gemacht haben, die dann irgendwie gescheitert sind, gestrandet sind und wo dieses ganze ehrenamtliche Engagement tatsächlich auch versandet ist. Und da haben wir auch zum Beispiel 2, 3 Personen, die jetzt zu unserer Gruppe dazugehören und sich auch wieder motiviert haben, sich da einzubringen, was wir denen sehr hoch anrechnen. Es ist ein Engagement, das wir sehr gerne bringen, was einen Mehrwert auch für die Stadt bringen soll, was aber hoffentlich nicht einfach nur versandet.
Ja, und trotzdem haben wir total viel gelernt. Also ich merke jetzt schon, dass sich für mich so viele Bereiche gerade auftun, wo ich Neues lernen kann und entdecken kann, wovon ich vorher noch keine Ahnung hatte. Na, gerade zum Beispiel so Abstimmungsprozesse, also Soziokratie nenne ich da mal als Beispiel. Das war mir vorher überhaupt kein Begriff. Oder auch jetzt genau Bodenpolitik zum Beispiel und auch diese ganzen städtischen Diskussionen darüber. Da habe ich das Gefühl, selbst wenn das nichts wird, habe ich da unglaublich viel Neues gelernt.
Vorhin fiel das Wort Öffentlichkeitsarbeit. Das ist nun eines, was einem bei Bauprojekten nicht so oft begegnet. Was betreiben Sie für eine Öffentlichkeitsarbeit?
Also wir wollen einfach in der Öffentlichkeit präsent sein. Wir sind eine Gruppe, die was vorhat und die aber nicht ohne Widerstände das einfach umsetzen kann. Und nur wenn uns viele Leute unterstützen und es sehen, dass es notwendig ist und sagen, okay, wir brauchen sowas in Stuttgart. Nur dann kann das wirklich Erfolg haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben Zeitungsartikel platzieren können, dass wir unsere Webseite attraktiv gestalten, dass auch Ansprechpartner genau wissen, warum das jetzt gut ist, mit uns zusammenzuarbeiten.
Dann sind Sie wahrscheinlich auch in Gesprächen mit der Politik und mit der Stadt.
Ja, ja, ganz konkret ist das gerade ein größeres Tutu.
Was passiert da mit wem?
Also wir haben jetzt die Fraktionen zum Beispiel gerade vor, denen wir uns vorstellen möchten. Wir verfolgen, was gerade im Gemeinderat passiert zu dem Thema. Und was wir gerade auch für als sehr wichtig erachten, ist auch eine Vernetzung mit anderen Initiativen, die in dem Bereich tätig sind. Also wir haben zum Beispiel letzte Woche gerade diese AG Neustadt Tübingen zu Besuch gehabt in einer Videokonferenz, weil es auch ganz wichtig ist zu merken, es gibt ja schon sehr viele Gruppen, die da auch schon bestimmte Dinge vorgedacht haben oder die auch bestimmte Erfahrungen schon gemacht haben in ihrem Prozess, wo wir auch merken, da kann man sich viel von abgucken und dieser Austausch ist für uns sehr viel wert.
Zweimal haben Sie jetzt auch schon von der IBA gesprochen, der Internationalen Bauausstellung, die 2027 in Stuttgart stattfindet. Deren Intendant ist Andreas Hofer und der findet Ihr Projekt wohl super. Warum ist er und warum ist die IBA wichtig für Sie? Was passiert da konkret?
Eigentlich genau diese Vernetzung. Also da haben sich jetzt viele Projekte auf den Weg gemacht und viele möchten in Stuttgart, aber auch im Umfeld in kleineren Städten drumherum tätig werden. Und es sind immer neue Ideen, die sich da entwickeln und realisiert werden. Und da gibt es natürlich Konzepte, wo es einfach Schnittmengen gibt, wo auch Personen tätig sind, die in sehr unterschiedlichen Bereichen in dem Kontext wohnen oder in Bau sehr viele Erfahrungen haben. Und es ist eine sehr große Bereicherung, dieses Netzwerk zu haben. Und die IBA veranstaltet da auch wirklich sehr viele öffentliche Veranstaltungen, wo man sich einfach auch zu bestimmten Themen dann fortbilden kann oder eben vernetzen kann und da sehr viel Input bekommt.
Öffnet einem das auch bei Genehmigungen oder überhaupt beim Umgang mit der Stadt Türen, die sonst verschlossen blieben?
Ich denke schon, weil es einfach mit der IBA möchte die Stadt und die Region Vorzeigeprojekte auch haben. Da sind auch Menschen, die eben neu oder anders mit dem Thema Wohnen umgehen, auf jeden Fall attraktiv für die Stadt oder für die ganze Region. Und das öffnet da schon viele Möglichkeiten. Vielleicht sind da Ideen dabei, die man früher als Spinnereien gesehen hätte, die dann doch nochmal anders betrachtet werden in dem Kontext. Vor allem, wenn es auch so ein fachliches Rückgrat gibt, wie die IBA, die das dann auch in den richtigen Kontext setzt und die Wichtigkeit von solchen Projekten herausstellt.
War denn für Sie relevant, dass jetzt ein CDU-OB in Stuttgart gewählt wurde und der Grüne weg ist, der vielleicht für solche gemeinschaftlichen Projekte mehr übrig hatte? Ich weiß es nicht.
Auch, das glaube ich nicht, weil auch der jetzt kommende Bürgermeister hatte das Thema Wohnen sehr groß auf seinen Wahlplakaten und auch der wird mit dieser Notwendigkeit hier was tun müssen und wollen. Und ich glaube, auch da kann eine Offenheit vorhanden sein, in solche oder solche Projekte zu unterstützen, weil wir ja tatsächlich auch für die Stadt was machen wollen.
Manche Ihrer Mitstreiter sehen dieses Modell, glaube ich, schon auch überhaupt als eine Vision für die Stadt der Zukunft. Was sind die springenden Punkte?
Also einerseits, dass wir in diesem Wohnprojekt auch tatsächlich ein Stück der Stadtgesellschaft abbilden möchten und können. Also dass wir auch über die Größe so einen Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Personen da unterbringen können, eben zu fairen oder realisierbaren Mietpreisen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ziel. Ja, und dass wir eben auch ein Leuchtturm sein können für eine ökologische und nachhaltige Bauweise, die da auch ein Beispiel sein kann, wie man in Stuttgart sowas weiterhin denken kann oder neu denken kann auch.
Wenn Sie sagen Gesellschaft abbilden, heißt es, bei Ihren 130 oder 150 Leuten sind, weiß ich nicht, Installateure genauso wie Professoren oder irgendwas in der Art?
Das wäre unser Ziel, ja.
Aber das ist tatsächlich nur machbar, wenn das mit den monetären Randbedingungen auch realisierbar ist. Und da ist es gerade in Stuttgart sehr, sehr schwierig, dass eben die Grundstückspreise so hoch sind. Es gibt zwar Förderungen von der Stadt und auch von dem Land, aber die orientiert sich zum Beispiel an der ortsüblichen Miete und die ist halt in Stuttgart bei einem Neubau bei ungefähr 19 Euro und im Vergleich dazu in Ulm oder so ist sie bei 8 oder 10 Euro und davon wird nur ein prozentualer Abzug vorgesehen. Und bei 19 Euro, auch wenn man dann 30% abzieht, ist man immer noch bei einer sehr hohen Miete. Und das ist dann für den Installateur oder die Friseurin oder die Kindererzieherin nicht so einfach machbar. Und da hoffen wir auf jeden Fall, dass wir auch von der Stadt und von der Land noch zusätzliche Unterstützung bekommen, wie es auch zum Beispiel in München üblich ist oder in Bayern üblich ist, wo dann noch zusätzliche Förderungen obendrauf kommen.
Und Ihr gemeinschaftliches Finanzierungsmodell, kann man mit dem diese Situation so ein bisschen unterlaufen oder sind Sie einfach diesem entfesselten Markt genauso ausgeliefert wie alle anderen?
Wir sind dem sehr stark ausgeliefert und betreiben eben auch die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Kommunikation zur Politik sehr stark, dass wir da noch Neuerungen schaffen können, weil man muss einfach noch ein bisschen mehr machen in Ballungsräumen wie Stuttgart, dass es eben bezahlbar bleibt. Und da hoffen wir auf jeden Fall auf die Förderung durch die Stadt und Land.
Und trotz alledem, falls jetzt manche unserer Hörer gerade die Ohren spitzen, kann man denn bei Neuer Norden noch einsteigen?
Also man kann auf jeden Fall auf unserer Webseite den Newsletter bestellen. Und wir werden, sobald es die Corona-Situation zulässt, dann auch mal wieder die nächste Infoveranstaltung machen, wo wir uns mal öffentlich vorstellen und man sich dann auch bei uns auf diese Interessentenliste setzen kann. Und tatsächlich suchen wir auch für einzelne Themen noch aktive Mitglieder für den Lenkungskreis und da müsste man uns einfach konkret anschreiben, wenn man da Interesse hätte.
Selbst wenn das jetzt plötzlich alles flutscht und Sie Ihre Hindernisse überwinden, wann könnte das denn frühestens losgehen oder bezugsfertig sein?
Also es kommt natürlich ganz drauf an, was für ein Grundstück da am Ende für uns auffindbar ist. Schön wäre natürlich, wenn wir dieses Ziel der IBA irgendwie einhalten können, dass man 2027 schon was sehen kann von unserer Idee.
Und dann wären Sie Teil der IBA mit Ihrem Projekt.
Das wäre schön, ja.
Ja. Wie sehr hat denn Corona, weil Sie es gerade ansprachen, das ganze Unternehmen gebremst?
Tatsächlich dadurch, dass man sich nicht so persönlich treffen kann, leidet so ein bisschen auch das Soziale. Aber wir machen sehr viel auch online und wir würden einfach uns noch viel öfters treffen und noch mehr Exkursionen machen und uns so noch viel stärker weiterentwickeln, wenn das mit Corona nicht wäre. Und tatsächlich jetzt mit Schul- und Kitaschließungen und der zusätzlichen Belastung ist es einfach schon eine Herausforderung.
Wobei ja überhaupt Krisen und Herausforderungen dazugehören, wenn man so ein Projekt durchzieht über Jahre, auch ohne Virus und Pandemie. Was war die letzte Krise, die Sie als solche erlebt haben?
Ich glaube, so eine richtige Krise hatten wir bis jetzt noch nicht.
Also was es schon mal gab, war, dass man sich überrumpelt vorkam, dass in einer Gruppe was beschlossen wurde und es ein bisschen schnell ging. Aber wir haben das dann dadurch, dass wir uns dafür Zeit genommen haben und unser Credo ist auf jeden Fall auch der gegenseitige Respekt. Haben wir diese Reibungen auch überwunden, aber man wächst an diesen Punkten auf jeden Fall.
Was machen Sie beide sonst? Hat das auch mit diesem Feld zu tun?
Also ich arbeite als Kunstlehrerin an einem Gymnasium und das hat jetzt prinzipiell damit nicht so sehr zu viel zu tun. Ich arbeite auch freiberuflich künstlerisch und ich glaube, was mir da schon was bringt, ist tatsächlich daran zu glauben, dass man solche Visionen umsetzen kann, gerade auch mit großen Gruppen, weil ich das wirklich in meinem Alltag oft mache und auch ein Stückchen Erfahrung habe in der Organisation, wie man das auch in kleine Schritte verpacken kann und auch machbar in dem Alltag gestalten kann. Und ich glaube, das hilft mir beispielsweise da schon sehr.
Ja. Und ich bin Ingenieurin und arbeite jetzt schon mittlerweile seit über 10 Jahren im Bereich nachhaltigen Bauen und in der Planung von Photovoltaikanlagen. Und ja, diese ganzen technischen Hintergründe bringen mir auf jeden Fall viel für dieses Projekt. Aber es sind auch viele Aspekte, die ich in meinem Beruf so nicht lebe, was eben die sozialen Komponenten angeht, die mich sehr, sehr bereichern und die ich sehr gerne auch mitentwickle und mitgestalte.
Aber man merkt schon, also man muss schon auch an diesem ganzen Verfahren, an diesem ganzen Unterfangen Spaß haben können, damit man es auf sich nimmt, glaube ich, und nicht nur dieses Ziel vor Augen haben, aber das natürlich auch, wenn Sie jeweils sich so Ihr Bild vorstellen, was Sie von Ihrer zukünftigen Wohnung in diesem Projekt vor Augen haben. Wenn Sie abends im Bett liegen und sich vorstellen, wie schön das alles wird, was haben Sie dann für ein Bild im Kopf?
Also meine Wohnung ist dann auf jeden Fall eine, die sich in der Größe flexibel anpassen kann, immer so, wie ich es gerade brauche.
Erdgeschoss, 2., 3., 4. Stock?
Ach, das ist mir wurscht.
Ja. Frau Altenisik?
Ja, für mich auf jeden Fall eine helle Wohnung. Eine Wohnung mit sehr vielen schönen Details. Ich finde, Schönheit ist so sehr verloren gegangen im tagtäglichen Bauen, wenn man das so in der Stadt betrachtet. Und kein Kruscht.
Okay, dann gucken wir uns das bei der nächsten IBA zusammen an. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Vielen Dank.
Danke.
SWR 2 Tandem mit Lehmann Altenisik und Anja Abele. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann und in der Technik saß Rudyard Hasel. Mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.